täglichen Ausgaben, die gedeckt werden müssen. Vielleicht wird aber auch jemand krank oder wir selbst werden krank, ernsthaft krank, nicht nur eine Erkältung. Vielleicht stirbt sogar jemand aus unserem Umfeld. Das alles sind Dinge, die uns zu groß werden können. Dinge, bei denen wir das Gefühl haben, wir gehen unter, wir liegen am Boden und wir können nicht mehr alleine aufstehen. Doch was dann? Was tun wir in genau solchen Situationen, wenn wir nicht mehr ein- noch auswissen? Ein Beispiel dafür, was wir tun können, finden wir im Psalm 130. Und den wollen wir uns heute genauer anschauen. Und ich habe die Predigt überschrieben mit der Frage: Sehnst du dich nach deinem Gott? Lass uns den Text lesen. Psalm 130, ich werde aus der Elberfelder Übersetzung vorlesen. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen oder hier vorne. Oh, ist ganz schön klein. Ihr müsst eure eigenen Bibeln aufschlagen. Psalm 130, ein Wallfahrtslied. Aus den Tiefen rufe ich zu dir, Herr. Herr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, ja, die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft und auf sein Wort harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, die Wächter auf den Morgen. Harre Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Ja, er will Israel erlösen von allen seinen Sünden. Wir wollen uns dazu 4 Punkte anschauen. Als erstes den Schrei aus der Tiefe, das Bekenntnis, das harrende Hoffen und die Ermutigung zur Nachahmung. Bevor wir gleich zum richtigen Inhalt des Psalms kommen, möchte ich kurz noch darauf eingehen, was ein Wallfahrtslied ist. Nicht jedem wird es geläufig sein und der Psalm ist extra damit überschrieben und deswegen will ich das kurz erklären, was das bedeutet. Ein Wallfahrtslied könnte man auch beschreiben mit dem Wort des Stufenliedes oder ein Lied des Aufstiegs. Und das liegt daran, dass es Lieder waren, die gesungen wurden, als die Israeliten alle nach Jerusalem gepilgert sind. Und deshalb macht es auch Sinn, dass es ein Stufenlied genannt wird, denn wie einige von euch bestimmt wissen, liegt Jerusalem auf einem Berg. Und somit war es der Weg hinauf nach Jerusalem und damit wurde es auch Stufenlied oder Lied des Aufstiegs genannt. In dem Psalm sind Psalm 120 bis 134 als Wallfahrtslieder eingeordnet. Und somit können wir ziemlich sicher sein, dass diese Psalmen, mindestens diese Psalmen, auf den Pilgerreisen der Israeliten nach Jerusalem gesungen wurden. Und wenn sie zu diesen Festen gegangen sind, dann waren das nicht irgendwelche Feste, sondern das waren die großen Feste des Volkes, wie zum Beispiel das Passafest oder auch das Laubhüttenfest. Und sie haben sich, indem sie diese Lieder gesungen haben, geistlich auch darauf vorbereitet, auf das, was kommen würde, wenn sie diesen Gottesdienst in Jerusalem feiern. Und so waren das Lieder, die sehr, sehr viele Menschen gesungen haben. Fast alle Israeliten, die nach Jerusalem gepilgert sind, werden diese Lieder gesungen haben. Und jedes Jahr, wenn sie Feste gefeiert haben, sind sie dahin gezogen. Lass uns nun in den Text hineinschauen und ich will nochmal die ersten beiden Verse vorlesen. Ein Wallfahrtslied. Aus den Tiefen rufe ich zu dir, Herr. Herr, höre auf meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Ich weiß nicht, was dir aufgefallen ist, als wir diesen Text gelesen haben, aber für mich hat sich sehr schnell die Frage ergeben, was sind diese Tiefen, von denen er spricht? Und die Antwort darauf ist relativ einfach: Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was er genau mit diesen Tiefen meint. Und ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, dass wir das wissen, was er meint. Denn gerade weil es Wallfahrtslieder sind und weil es von so vielen Menschen gesungen wurde, ist es sogar hilfreich, dass es nicht genauer eingeordnet ist, nicht genauer eingegrenzt ist, was diese Tiefen sind. Denn so können und konnten mehr Menschen sich damit identifizieren, diesen Psalm zu ihrem eigenen machen, zu ihrem eigenen Gebet, das sie singen. Denn wir alle, auch heute noch, erleben unterschiedliche Tiefen. Für den einen ist es Krankheit, für den anderen ist es der Jobverlust. Wir alle erleben Tiefen, aber sie sehen ganz unterschiedlich aus. Und so können wir auch in unserem Leben, wenn wir in herausfordernde Situationen kommen, diesem Psalm beten, ohne dass wir irgendwie uns groß Gedanken machen müssen darüber, weil wir unsere persönlichen Tiefen da hineinlegen dürfen. Die Tiefen können also einfach irgendwelche schwierigen oder herausfordernden Situationen beschreiben. Und aus diesen Tiefen heraus ruft der Psalmist zu Gott und sagt: Höre auf meine Stimme. Gott, höre auf meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme von meinem Flehen. Ich bringe das vor dich und bitte, hör auf mich. Hör meine Stimme. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum der Psalmist Gott darum bittet, dass er auf ihn hört? Gott ist doch allgegenwärtig. Warum sollte Gott nicht hören können? Gott ist doch Gott. Er muss doch diesem Psalmisten sowieso gehört haben. Diesen Ruf, dieses Flehen nach Hilfe wird er doch gehört haben. Und ich glaube, diese Frage ergibt sich, weil wir ein etwas anderes Verständnis von Hören haben, als der Psalmist es damals noch hatte. Wenn wir etwas mit Hören verbinden, dann ist das so etwas, dass wir vorhin Lieder gehört haben. Wir haben auch mitgesungen, teilweise. Wir haben Heinz gehört, wie er uns in den Gottesdienst eingeleitet hat, wie er uns begrüßt hat. Wir haben die Kindergeschichte von Bettina gehört und so weiter. Aber das ist nicht das Hören, was der Psalmist hiermit meint. Denn immer wieder finden wir in der Bibel, dass Hören ganz anders gefüllt ist, als wir das heute füllen würden. Immer wieder wird es verwendet als ein aufmerksames Beachten dessen, was gesagt wird, und gleichzeitig auch noch ein Abwägen von dem, was wir sagen. Und es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass Gott unser Flehen, das, was wir zu ihm rufen aus den Tiefen unseres Lebens, nicht einfach nur hört. Es ist so wichtig, dass Gott es hört, dem Beachtung schenkt und gerade wenn es mit Bitten verbunden ist, diese Dinge abwägt, sorgfältig und dann auf seine Art und Weise unser Gebet erhört. Denn wie fatal wäre das, wenn wir an Gott eine Bitte richten und er sie einfach so, wie wir sie gebeten haben, in Erfüllung gehen lässt. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an mein Leben denke, dann würde ich nicht alle Gebete, die ich mal gesprochen habe und die ich ernst gemeint habe, heute wieder so beten. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott sie auf seine Art und Weise erhört hat. Der Psalmist sehnt sich in diesem Psalm danach, dass Gott sein Gebet hört, und zwar auf die biblische Art und Weise, und dass er es erhört. Und möglicherweise ist auch dieses Gebet, was er damals gesprochen hat, schon laut gewesen. Spätestens aber, wenn das Lied gesungen wurde auf den Pilgerreisen nach Jerusalem, war es laut. Weil es wurde ja gesungen, es wurde ja nicht irgendwie nur im Herzen bewegt, sondern sie haben es gesungen auf dem Weg nach Jerusalem. Ich kann mir gut vorstellen, dass derjenige, der diesen Psalm geschrieben hat, aber auch laut zu Gott gerufen hat, dass er in seiner Situation, in seinem Leben, in seinem Leid war und zu Gott geschrien hat und gesagt hat: Herr, höre doch auf meine Stimme. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert und ich kann es nicht greifen und ich komme nicht mehr weiter. Ich brauche deine Hilfe. Und ich rufe aus den Tiefen, in denen ich gerade stecke. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch das nicht nur ein Gebet des Herzens war, sondern auch ein Gebet, was man gut hören konnte. Doch ist Lautstärke entscheidend dafür, dass Gott unser Gebet erhört? Nein, und das ist das Gute daran. Lautstärke ist nicht entscheidend dafür, dass Gott unser Gebet hört. Er hört es auch, wenn es leise ist. Und er hört es auch nicht schneller, wenn es laut gebetet wird. Aber es kann für uns hilfreich sein, für dich und für mich, wenn wir laut beten, weil wir anfangen, die Dinge, die in unserem Herzen sind, klar zu formulieren, unsere Gedanken klarer zu fassen und auch einfach mal aus unserem Herzen bei Gott ablegen zu können, rauszulassen. Aber das Gute ist und auch das Tröstende, selbst wenn uns mal die Worte fehlen, wenn wir in diesen Leitsituationen nicht wissen, wie wir Gott das sagen sollen, was uns bewegt, was uns bedrückt, was unser Herz zu Boden drückt, dann lass dir gesagt sein, Gott sieht deinen Kummer und Gott hört den leisen, den stillen Kummer deines Herzens. Und er sieht die Tränen, die über dein Gesicht fließen, auch wenn du nicht laut betest. Wenn ich diesen Text lese, da bin ich mir sehr sicher, dass der Psalmist das Gebet auch nicht nur ein einziges Mal gesprochen hat. Er hat nicht einfach nur gesagt, ja, Herr, bitte hol mich hier raus und dann war es passiert, sondern er ringt darum, dass Gott sein Gebet erhört. Er ringt darum, dass Gott ihn hört und ihm Hilfe gibt. Und immer wieder stelle ich fest, dass wenn wir in den Tiefen unseres Lebens stecken, dass genau das passiert. Dass wir nicht direkt da rausgeholt werden, sondern dass wir Geduld lernen dürfen. Dadurch, dass wir da drin stecken und nicht gleich die Hilfe kommt. Dass wir Vertrauen lernen dürfen auf Gott, dass er trotzdem helfen wird. Und so will ich dich ermutigen. Wenn du dich in einer ähnlichen Lage befindest, wenn du nicht weißt, wie es gerade weitergehen soll, wenn dein Herz von Leid bedrückt ist, wenn du das Gefühl hast, du steckst gerade in den Tiefen deines Lebens, du weißt nicht mehr, wie du da rauskommen sollst, dann rufe zu deinem Gott. Ruf zu unserem Gott, flehe zu ihm. Und ganz egal, ob richtig laut oder doch ganz leise. Der Herr wird hören und auf seine Art und Weise darauf reagieren. Und manchmal bedeutet das, dass er dir einfach täglich die Kraft gibt, durchzuhalten in dem, was du gerade durchmachst, in dem, was du gerade erlebst. Doch dem Psalmisten scheint noch etwas anderes zu bedrücken. Es scheint nicht nur die Tiefe zu sein, in der er gerade drinsteckt, sondern es scheint noch was von innen heraus zu sein. Und so lesen wir in Vers 3 bis 4, wenn du ja die Sünden anrechnest, Herr, wer wird bestehen? Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Er sagt, wenn du ja, also die Kurzform von Jahwe, wenn du die Sünden anrechnest, Herr, wer wird vor dir bestehen können? Wer wird vor dir bestehen, wenn du Sünden anrechnest? Und dieses Anrechnen bedeutet, im Gedächtnis bewahren oder festhalten, um es zu ahnden. Das heißt, er sagt, wenn Gott die Sünden beachtet und bewahrt, um sie uns anzurechnen und dafür Rechenschaft von uns zu fordern, wenn das der allgegenwärtige und allwissende Gott von uns Menschen tut, wenn er das von uns einfordert, jede einzelne Sünde, jede einzelne Abweichung unserer Gerechtigkeit zu seiner Gerechtigkeit, wenn er uns all das anrechnet, dann kann keiner, einfach keiner, kein einziger Mensch vor ihm bestehen. Da wird niemand vor ihm stehen können und sagen, ja, eigentlich bin ich doch gut genug, oder? Der Psalmist sagt, nein, keiner, kein einziger kann vor ihm bestehen. Und das bedeutet, dass wir alle gerichtet werden müssen und dass wir alle verurteilt werden, weil wir nichts vorzuweisen hätten, womit wir argumentieren könnten, dass wir vielleicht doch ganz knapp gut genug sind. Das ist das, was der Psalmist in Vers 3 sagt. Was für eine erschütternde Wahrheit. Er hat es erkannt und er wusste genau, Herr, wenn ich vor dir stehe, dann stehe ich genauso mit allen anderen Menschen da, die nicht vor dir bestehen können, wenn du uns unsere Sünden anrechnest. Da ist noch Sünde in meinem Leben und ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Vergebung, ich kann nicht so weiterleben. Und so richtet er nicht nur diese Bitte um Hilfe aus den Tiefen an Gott, sondern er legt gleichzeitig noch ein Bekenntnis seiner Schuld ab. Und er sagt, Gott, ich bin schuldig vor dir und ich kann nicht vor dir bestehen. Und das liegt alles in diesem Satz mit drin. Doch dann kommt Vers 4. Wow, was für eine herrliche und großartige Botschaft. Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte, sagt er. Bei dir ist die Vergebung. Da ist nicht nur, dass du unsere Sünden anrechnen würdest, sondern bei dir ist auch die Möglichkeit, dass wir Vergebung empfangen. Und das ist genau der Punkt. Er sagt, kein Mensch kann vor dir bestehen und trotzdem ist bei dir Vergebung möglich. Trotzdem ist es möglich, dass wir vor dir stehen und du uns Vergebung gibst. Doch wie geht das? Wie ist es überhaupt machbar? Vielleicht sitzt du jetzt heute Morgen hier und denkst, ja, ich sitze schon seit Jahren hier im Gottesdienst. Ich bin vielleicht schon in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Ich weiß, was du gleich sagen wirst, aber dann stelle ich dir eine Frage. Hast du das wirklich vor Augen? Diese Vergebung, die Gott dir geben will? Hast du wirklich verstanden, was es heißt in deinem tiefen Herzen? Und lebst du in dieser Realität? Und wenn du noch keine Ahnung hast, was das bedeutet, dann bitte ich dich, dann hör jetzt gut zu, denn wenn wir Vers 3 lesen, dann kannst auch du nicht vor Gott bestehen, wenn er dir deine Sünden anrechnen würde. Aber es gibt eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, um Vergebung zu empfangen und Vergebung von Gott zu bekommen. Und diese Vergebung, das finden wir im Neuen Testament, wie es geschehen ist, aber im Alten Testament schon vielfach angekündigt. Diese Vergebung ist möglich, weil Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Gottes Sohn, ja, Gott selbst ist auf diese Erde gekommen in seinem Sohn und hat ein Leben gelebt, das perfekt war. Nicht, weil er so viel Wohlstand oder so viel Reichtum zusammengehäuft hätte. Nicht, weil er aus weltlicher Sicht so erfolgreich gewesen wäre, so bekannt geworden wäre zu seinen Lebzeiten, sondern weil er ein Leben geführt hat, das Gott ihm allein die Ehre gegeben hat. Ein Leben geführt hat, was frei war von Schuld gegenüber Gott, was wirklich dieser Gerechtigkeit Gottes entsprochen hat, von der wir so oft abweichen. Er hat sein Leben geführt, ohne dabei schuldig vor Gott zu werden. Und er ist trotzdem und irgendwie auch gerade deswegen für uns Menschen am Kreuz gestorben. Für uns, für die Schuld dieser Welt und auch für deine Schuld, wenn du diese Vergebung annimmst, hat er sein Leben gegeben am Kreuz auf Golgatha. Er wurde geopfert als das perfekte Opferlamm. Als derjenige, der keine Schuld hat, wurde er buchstäblich zur Schuld gemacht, so sagt Paulus das. Jesus hat die Schuld von uns Menschen getragen. Er hat sie angerechnet bekommen, damit wir sie nicht angerechnet bekommen müssen. Damit wir Vergebung erleben dürfen. Obwohl wir, wenn Gott uns unsere Sünden selbst anrechnen würde, gar nicht vor ihm bestehen könnten. Und deswegen hat Jesus sie für mich und für dich getragen, wenn du diese Vergebung angenommen hast. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und genau weißt, ich habe diese Vergebung nicht, ich habe das nie angenommen, dass Gott mir Vergebung geben will, dass er mir dieses Geschenk machen will, dann ermutige ich dich dazu, dann suche Vergebung, such sie bei Gott, geh zu Gott und bitte ihn um Vergebung deiner Schuld, denn er will sie dir geben. Er liebt dich so sehr, dass er seinen eigenen Sohn geopfert hat. Seinen eigenen Sohn hat sterben lassen, damit du Vergebung empfangen kannst. Aber du musst es annehmen, dieses Geschenk. Und auch wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, yo, ich habe das verstanden, ich bin schon seit Jahren Christ. Ich habe Vergebung empfangen, aber ich weiß, dass gerade trotzdem Sünde in meinem Leben, dass Sünde, die ich in meinem Leben dulde, dann fordere ich dich auf, lieber Bruder, liebe Schwester. Nicht, weil ich irgendwie besser wäre oder weil ich frei von Sünde wäre, aber weil es das ist, was wir tun sollen. Dann geh zu deinem Herrn, geh zu unserem Gott und bitte ihn um Vergebung. Bekenn ihm deine Schuld und lass dich reinigen. Denn so heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also lieber Bruder, liebe Schwester, wenn Sünde in deinem Leben ist, dann geh zu Gott und empfange Vergebung. Lass dich reinwaschen von deiner Schuld. Doch bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch über den zweiten Teil des Satzes nachgedacht habt. Aber wenn wir Vergebung erfahren haben, dann wird das dazu führen, dass wir Gott fürchten. Und Gottes Furcht bedeutet in erster Linie, dass wir Gott als den anerkennen, der er wirklich ist. Dass wir ihn verehren und ihn anbeten, ein Leben führen, was zu seiner Herrlichkeit dient. Was seinem Namen Ehre bringt, dadurch, wie wir unser Leben führen. Nämlich, dass wir auch Sünde aus unserem Leben rauswerfen. Und dass wir heilig vor und mit ihm leben, mit unserem Herrn und Gott. William MacDonald sagt dazu, ein Ergebnis seiner Vergebung ist, dass wir ihn fürchten sollen. Wenn ich bedenke, was es ihn gekostet hat, meine Sünden zu vergeben, kurzer Einschub, nämlich seinen eigenen Sohn zu opfern, Klammer zu, und wenn ich begreife, dass seine Vergebung völlig umsonst und ewig ist, veranlasst dies mich zu Ehrfurcht, Vertrauen, Liebe und Anbetung ihm gegenüber bis in Ewigkeit. Und dazu will ich euch ebenfalls auffordern, liebe Geschwister, lasst uns Gott in Ehrfurcht begegnen. Lasst uns ihn anbeten, ihn verehren dafür, wer er ist und was er tut. Lasst uns unser Leben wirklich in der Tiefe auf ihn ausrichten. Ich hoffe auf den Herrn, sagt der Psalmist. Meine Seele hofft und auf sein Wort harre ich. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, die Wächter auf den Morgen. Wenn du in den Tiefen deines Lebens gesteckt hast oder vielleicht gerade da drin steckst, wenn du merkst, ich bin am Untergehen und es ist mir alles zu viel, es ist Leid in meinem Leben und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich glaube, dann fühlst du dich genauso, wie der Psalmist sich hier gefühlt hat. Und er sagt, in dieser Situation, in der es hoffnungslos aussieht, in dem es nicht tiefer gehen kann, in dieser Situation hoffe ich auf den Herrn. Und er sagt, meine Seele hofft auf ihn. Also sein ganzes Inneres ist darauf ausgerichtet, dass der Herr ihm Rettung bringen kann und Hilfe geben kann. Und so hofft er, dass Gott endlich eingreift. Dass er ihm begegnet, dass er ihm aus dieser Not hilft, in den Tiefen seines Leids. Und das wird er so lange hoffen, bis Hilfe kommt. Bis der Herr eingreift und ihm die Kraft gibt oder die Hilfe gibt, die er braucht in der Tiefe. Der Psalmist sagt, ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft auf den Herrn. Und das heißt wirklich, sein ganzes Inneres, sein ganzes Wesen ist davon durchdrungen, nach dieser Sehnsucht, von dieser Sehnsucht nach Gott. Seine ganze Seele ist durchdrungen von der Hoffnung auf den Herrn, weil er weiß, dieser Herr, dieser Gott, der ist mächtig und er wird mir helfen. Wie auch immer das aussieht, das sei mal dahingestellt, zu seiner Zeit und auf seine Art, aber er wird mir helfen und deshalb hoffe ich auf ihn. Dann sagt er am Ende von Vers 5, und auf sein Wort harre ich. Und er sagt das, weil er weiß, dass das Wort des Herrn, die Verheißung, dass er unter anderem die Verheißung, dass er uns nicht alleine lässt, uns nicht im Stich lässt, dass das Wahrheit ist. Dass der Herr seinem Wort treu ist und so handeln wird, wie er es auch versprochen hat. Und das bedeutet nun mal, dass wir auch nicht allein gelassen werden. Dieses Harren, dieses Festhalten, dieses starke Ausgerichtetsein auf das Wort Gottes, auf das, was der Herr gesagt hat. Das ist das, was dem Psalmisten Halt gibt. Das ist das, was ihm Hoffnung gibt. Das ist das, woran er sich festhalten kann und sagen kann, darauf vertraue ich, weil das Wort des Herrn Wahrheit ist. Spurgeon sagt dazu, dass wenn die Seele durch das Wort Gottes gespeist wird, sagt er, so vermag sie auszuharren durch die lange Nacht des Leidens, dem Anbruch der Freiheit und der Freude erwartungsvoll entgegenschauend. Bei diesem Warten versenken wir uns forschend in das Wort. Glauben wir an das Wort, hoffen wir auf das Wort, leben wir von dem Wort. Und dies alles, weil es sein Wort ist. Also in diesen Zeiten, wo es uns schlecht geht, wo wir Leid erfahren, wo unsere Seele wirklich niedergedrückt wird, in dieser Zeit dürfen wir Hoffnung haben. Und zwar Hoffnung haben, weil wir sein Wort in den Händen halten, weil wir sein Wort haben, auf das wir vertrauen dürfen. Besonders in diesen Zeiten dürfen wir uns in seinem Wort vergraben, darin forschen, darin eintauchen, darauf vertrauen, dass das, was da drin geschrieben steht, absolute Wahrheit ist. Und das tun wir nicht einfach ohne Grund, weil das halt einfach irgendein Buch ist, sondern weil es Gottes Wort ist und weil Gottes Wort per Definition Wahrheit ist. Deswegen leben wir aus diesem Wort. Deswegen forschen wir in diesem Wort. Deswegen hoffen wir auf das, was da drin steht. Und dann dürfen wir zu ihm kommen. Als seine Kinder. In den Tiefen und aus den Tiefen unseres Lebens. Aus diesen Leidensstürmen, die um uns herum sind. Wir dürfen zu ihm schreien und er wird unsere Stimme, unser Rufen, unser Flehen wird er hören. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, die Wächter auf den Morgen. Er harrt nicht nur auf das Wort Gottes, sondern er sagt, meine Seele, mein tiefstes Inneres, das harrt auf den Herrn selbst. Und das zeigt uns doch mal, dass wirklich Dass nicht einfach nur was ist, was in seinen Gedanken passiert, sondern dass sein ganzes Wesen davon durchdrungen ist, auf den Herrn ausgerichtet zu sein. Dass dieses Verlangen auf den Herrn aus seinem ganzen Inneren kommt. Und es zeigt uns auch gleichzeitig die Stärke dieses Verlangens, denn er spricht dann davon, oder er vergleicht es damit, wie die Wächter auf den Morgen warten, wie sie darauf harren, dass der Morgen endlich kommt. Und das wird direkt nochmal wiederholt, um auch die Intensität dieses Wartens der Wächter nochmal zu verdeutlichen und demgegenüber natürlich noch größer zu machen, wie groß sein Verlangen und sein Warten auf den Herrn, auf sein Eingreifen ist. Also wie tief diese Sehnsucht, dieses Verlangen danach ist, dem Herrn endlich zu begegnen. Die Wächter einer Stadt, die haben sich wirklich danach gesehnt, dass endlich der Tag anbricht. Es waren lange Stunden, die sie auf der Mauer saßen oder standen. Und gerade in der Nacht, wenn es dunkel ist und du hörst irgendwelche Geräusche, hast aber nur dieses verschwommene, verwaschene Licht deiner Fackel in der Hand. Du kannst nicht damit in die Ferne gucken, wie wir das heute mit irgendwelchen krassen LED-Scheinwerfern können. Dann stehen die da oben und du weißt nicht, waren das jetzt Späher, die da gerade durch den Busch gehuscht sind? Oder war das doch nur ein Fuchs? Da ist Anspannung. Da ist Angst. Da ist Dunkelheit und Müdigkeit. Vielleicht fängt man sogar irgendwann an, sich Dinge einzubilden, die gar nicht da waren. Diese Männer, die bei Nacht die Stadt bewachten, die hatten wirklich eine Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht aus dem Inneren ihres Herzens auf den Morgen. Sie warteten darauf, dass endlich der Tag anbricht und dass sie endlich abgelöst werden. Denn wenn die Sonne aufgegangen war, dann findet der Wachwechsel statt und sie können abgelöst sein. Und es sind neue Wachen da, die die Stadt bewachen. Und der Psalmist sagt, meine Seele, mein tiefstes Inneres ist so von diesem Verlangen durchdrungen, diesem Verlangen, dem Herrn zu begegnen, den Herrn zu sehen, dass es stärker ist, weitaus stärker als dieses Verlangen, was die Wächter auf den Morgen hatten. Ich will noch einmal Spurgeon zu Wort kommen lassen, denn er sagt dazu, wer einst traute Gemeinschaft mit dem Herrn, mit Gott genossen hat, dem ist es die schwerste Prüfung, wenn der Herr sein Angesicht verbirgt und er verzerrt sich vor Verlangen nach der Gnadennähe seines Gottes. Da können der schmachtenden Seele wohl Augenblicke zu Tagen, Minuten zu Jahren werden. Also wenn die Seele, die einst Gott so nah gewesen ist, jetzt das Gefühl hat, Gott ist ganz weit weg, und ich bin in der Tiefe, ich rufe zu ihm, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er da ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass er hört. Ich spüre nicht, dass er da ist. Dann kann es sich für diese Seele so anfühlen, als ob Minuten Tage wären, Augenblicke Tage wären und Minuten Jahre. Weil sie so vertraute Gemeinschaft mit Gott genossen hat und jetzt das Gefühl hat, der Herr ist so weit weg. Er fühlt sich so weit weg an und ich stecke in meinem Loch. Und die Frage an dich heute Morgen ist, sehnen wir uns so sehr, sehnst du dich so sehr nach Gemeinschaft mit dem Herrn, mit deinem Herrn, wenn wir in den Tiefen des Lebens stecken oder auch, wenn es uns gerade gut geht? Sehnen wir uns wirklich so sehr nach dem Herrn, wie dieser Psalmist sich nach dem Herrn gesehnt hat? Wie sieht es in deinem Leben aus, in deinem Herzen? Kannst du diese Worte des Psalmisten aufrichtig mitsprechen und sagen, hey, ich sehne mich so sehr danach, dir zu begegnen, aus meinem tiefsten Inneren. Ich sehne mich so sehr danach, Gemeinschaft mit dir zu haben. Meine Seele verschmachtet fast davor, dass ich gerade keine Gemeinschaft mit dir habe. Oder es sich vielleicht auch nur so anfühlt, als ob du gar nicht da wärst, als ob du ganz weit weg wärst. Ich sehne mich so sehr danach, mehr als diese Wächter, die auf den Morgen gewartet haben, wenn sie Städte nachts bewachten und wirklich sich nach dem Morgen sehnten. Ist es das, was deine Seele fühlt? Hast du diese Sehnsucht nach der Begegnung mit deinem Herrn? Und gerade wenn du ein Kind Gottes bist, sollte deine Seele genau davon durchdrungen sein. Sollte deine Seele von diesem Verlangen durchdrungen sein, Gemeinschaft mit deinem Herrn zu haben. Versteht das nicht falsch. Ich predige das in erster Linie mir selbst, meinem Herzen und meiner Seele. Denn wie oft mache ich stille Zeit nicht, weil es nicht weil mein Herz sich so sehr danach sehnt, dem Herrn zu begegnen, sondern weil es halt dran ist. Mehr als ein To-Do auf meiner Liste des Tages, als dass es wirklich ein tiefes Verlangen aus meinem Herzen ist. Aber sollte es nicht so sein, dass meine Seele verschmachtet, wenn ich noch keine Zeit mit dem Herrn hatte? Wie sieht es in deinem Leben aus? Sehnst du dich wirklich nach der Nähe deines Herrn? Wie zwei Verliebte, die sich gerade verabschiedet haben und schon ist wieder die Sehnsucht da, beieinander zu sein? Wieder die Sehnsucht da, Nähe zueinander zu haben? Sehen wir uns so sehr, und zwar wirklich aus unserem tiefsten Inneren, nicht weil wir uns es sagen, sondern sehen wir uns wirklich so sehr aus unserem Herzen nach unserem Gott? Oder ist uns das eigentlich voll egal? Lass uns dahin zurückkommen, dass unsere Seele dieses Verlangen nach dem Herrn hat, dem Herrn zu begegnen. Lasst uns zu dieser Liebe zurück. Und das ist auch die Ermutigung, die Aufforderung, die der Psalmist in Vers 7 und Vers 8 ausspricht. Wenn er sagt, harre Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Er ermutigt das Volk Israel, genauso auf den Herrn zu harren, wie er es tut. Aber ich glaube, wir als Kinder Gottes, wir dürfen uns da einreihen. Wir dürfen uns einordnen in diesen Aufruf, dem Herrn, dieses Verlangen nach dem Herrn zu haben. Wir dürfen diesen Psalm zu unserem persönlichen Gebet machen, zu dem, was wir beten. Wir dürfen uns mit dem Inhalt identifizieren und genauso wie Israel aufgefordert wurde und wird durch diesen Psalm auf den Herrn zu harren, lasst uns das als Christen genauso tun. Lasst uns genauso auf den Herrn harren, wie der Psalmist es in den Tiefen seines Lebens tut. Denn er weiß, dass bei Gott Vergebung ist und er Vergebung erfahren wird. Er harrt auf den Herrn und auf sein Wort, weil er weiß, dass der Herr in seinem Wort Wahrheit redet und dass der Herr seinem Wort treu sein wird und Vergebung geben wird und ihn retten wird, ihm Kraft geben wird in den Tiefen seines Lebens. Und so sollen auch wir auf den Herrn harren mit der Begründung, die in Vers 7b und Vers 8 ist. Er sagt nämlich, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Er sagt, wir sollen auf den Herrn harren, weil bei ihm Vergebung ist, weil bei dem Herrn Gnade ist, weil er Erlösung hat und uns erlösen will von unseren Sünden und weil er Israel erlösen wird von seinen Sünden. Und er wird auch dich erlösen von deinen Sünden, wenn du darum bittest, wenn du im Gebet vor ihn kommst und ihn um Vergebung bittest. Also lasst uns, liebe Geschwister, dieser Aufforderung des Psalmisten folgen und auf den Herrn harren, und zwar aus unserem tiefsten Inneren heraus. Denn wir können zu ihm rufen. Wir dürfen zu ihm rufen aus den Tiefen unseres Lebens und er wird unser Flehen hören. Wir dürfen Vergebung empfangen, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wir sollen uns sehnen nach ihm und nach der Begegnung mit ihm in unserem Leben, weil bei ihm Gnade und Erlösung zu finden ist. Und dazu werden wir aufgefordert von dem Psalmisten höchstpersönlich, der diese Zeilen schreibt. Und das wünsche ich euch, liebe Geschwister, dass ihr Zuflucht und Hilfe bei unserem Gott sucht, euch nach ihm und nach Begegnung mit ihm wirklich sehnt, nach seinem Wirken in eurem Leben. Lasst mich zum Abschluss noch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass wir zu dir rufen dürfen in den Tiefen unseres Lebens und dass du hören wirst. Ich danke dir dafür, dass du ja nicht alle unsere Bitten in Erfüllung gehen lässt, wie wir sie gebetet haben, sondern dass du sie abwägst und auf deine Art und Weise und zu deiner Zeit in Erfüllung gehen lässt. Dass du Gebete erhörst auf deine Art. Ich danke dir dafür, dass wir Vergebung erfahren dürfen, dass Vergebung möglich ist bei dir. Und ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen, dass da Wahrheit drin steht und dass du diesem Wort treu bist. Vater, was ein Geschenk, dass wir das Wort haben dürfen. Und ich bitte dich darum, dass wir wirklich aus dem tiefsten Inneren unseres Herzens auf dich ausgerichtet sind, uns nach dir sehnen, nach deinem Wirken, in guten Zeiten, aber auch in schlechten Zeiten, in schweren Zeiten, wo wir Leid durchleben, Herr. Hilf uns dabei, auf dich ausgerichtet zu sein. Amen.